Computerclub 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 661 des Audiocasts zu CC2TV. Ich begrüße alle, die wieder dabei sind und zuhören in diesen wirren, wilden Zeiten, schrecklichen Zeiten. Aber das Leben geht trotzdem weiter und ich will auch weiter den Audiocast hier produzieren. Ich habe verschiedene Meldungen in den letzten Wochen versucht zu lesen, zu analysieren, einzuordnen und eine Auswahl dessen, was davon übrig geblieben ist, will ich Ihnen heute vorstellen. Fangen wir einfach mit dem ersten Thema an. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat am 15. März eine Warnung herausgegeben, gemäß BSIG § 7. Die Virenschutzsoftware des Herstellers Kaspersky wurde mit der Risikostufe 4 eingeordnet. Zum Sachverhalt schreibt das BSI, Virenschutzsoftware einschließlich der damit verbundenen echtzeitfähigen Cloud-Dienste ist essentiell zum Schutz von IT-Systemen. Wenn Zweifel an der Zuverlässigkeit des Herstellers bestehen, birgt aber gerade Virenschutzsoftware ein besonderes Risiko für eine zu schützende IT-Infrastruktur. Um den aktuellen und wirksamen Schutz von Schadsoftware zu gewährleisten, verfügte über weitreichende Systemberechtigung und muss systembedingt, zumindest für Aktualisierung, eine dauerhafte verschlüsselte, nicht prüfbare Verbindung zu Servern des Herstellers unterhalten. Daher ist Vertrauen in die Zuverlässigkeit und den Eigenschutz eines Herstellers sowie seiner authentischen Handlungsfähigkeit entscheidend für den sicheren Einsatz solcher Systeme. Virenschutzsoftware ist ein exponiertes Ziel von offensiven Operationen im Cyberraum, um potenzielle Gegner auszuspionieren, die Integrität ihrer Systeme zu beeinträchtigen oder sogar die Verfügbarkeit der darauf gespeicherten Daten vollständig einzuschränken. Und dann geht's weiter. Das Vorgehen militärischer und oder nachrichtlich dienstlicher Kräfte in Russland sowie die im Zuge der aktuellen kriegerischen Konflikt ist jüngst von russischer Seite ausgesprochene Drohung gegen die EU, die NATO und die Bundesrepublik Deutschland sind nun mit einem erheblichen Risiko eines erfolgreichen IT-Angriffs mit weitreichenden Konsequenzen verbunden. Ein russischer Hersteller kann selbst offensive Operationen durchführen, gegen seinen eigenen Willen gezwungen werden, Zielsysteme anzugreifen oder selbst als Opfer einer Cyberoperation ohne seine Kenntnisse ausspioniert oder als Werkzeug für Angriffe gegen seine eigenen Kunden missbraucht werden. Mal so eine Anmerkung, in den USA ist das auch so, ja. Die können auch per Order dem Mufti, aber das wisst ihr ja alle. Zweitens, Auswirkungen. Durch Manipulationen an der Software oder den Zugriff auf bei Kaspersky gespeicherten Daten können Aufklärungs- oder Sabotageaktionen gegen Deutschland, einzelne Personen oder bestimmte Unternehmen oder Organisationen durchgeführt oder zumindest unterstützt werden. Alle Anwender und Nutzerinnen der Virenschutzsoftware können je nach ihren strategischen Bedeutung von einer schädigenden Operationen betroffen sein. Abgestuft ist damit zu rechnen, dass Einrichtungen des Staates, der kritischen Infrastruktur der Unternehmen im besonderen öffentlichen Interesse des produzierenden Gewerbes umso wichtiger gesellschaftliche Bereiche betroffen sein können. Privatanwender ohne wichtige Funktionen im Staat, Wirtschaft, Gesellschaft stehen möglicherweise am wenigsten im Fokus, können aber in einem erfolgreichen Angriffsfall auch Opfer von Kollateralauswirkungen werden. Punkt 3. Betroffene Produkte. Betroffen ist das Portfolio von Virenschutzsoftware des Unternehmens Kaspersky. Fertig. Punkt 4. Handlungsempfehlung. Virenschutzsoftware des Unternehmens Kaspersky sollte durch alternative Produkte ersetzt werden. Unternehmen und Behörden mit besonderem Sicherheitsinteresse, Rahmenbedingungen und Einrichtung kritischer Infrastrukturen sind in besonderem Maß gefährdet. Sie haben die Möglichkeit, sich von den zuständigen Verfassungsschutzbehörden bzw. vom BSI beraten zu lassen. Jo, gut, dann gibt's da noch allgemeine Hinweise und so weiter. Naja, ich muss ganz ehrlich sagen, Kaspersky kenne ich schon lange. Ich habe Kaspersky-Produkte niemals eingesetzt. Wir haben oft auf der CeBIT, wenn wir da waren, Kontakte zu Kaspersky gehabt. Auch in den letzten Jahren, als wir bei GData am Stand zu Gast sein durften, schräg gegenüber bei Kaspersky, auch da haben wir Gespräche geführt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß natürlich nicht, ob die irgendwas gemacht haben. Aber mir war immer so ein bisschen mulmig zumute, dass ein russisches Unternehmen meine Sicherheit gewährleisten soll. Und ich ihm dazu aber quasi den Eintritt in meinen Rechner dazu freimachen muss. Das war mir immer so ein bisschen, ich habe also wie gesagt den Kram von denen niemals benutzt. Ja, aber wie ich eben schon sagte, in den USA ist es ja ähnlich. Auch da können ja der Staat und die Gerichte, ohne dass jemand darüber sprechen darf, das ist per Gesetz verboten, Zugriff auf IT-Firmen, auf deren Strukturen und gespeicherten Daten nehmen. Da weiß ich auch nicht, was passiert. Also es ist eine zwielichtige Sache. Es ist aber schon bedeutsam, dass das BSI eine solche offizielle Warnung in diesem Wortlaut herausgibt. Jo, jetzt, wenn man guter Deutscher sein will, muss man jetzt was anderes nehmen. Aber was? Was weiß ich? Virenschutzprogramme, mal ganz ehrlich, brauche ich die? Also ich brauche sie zum Beispiel nicht. Mein System ist anders abgesichert und ich lade mir nicht von irgendwoher irgendetwas und ein Virus kommt ja nicht durch die Luft geflogen wie beim Menschen, sondern der kommt über irgendeine Leitung. Wenn ich per Luftschnittstelle angebunden bin, kommt er natürlich auch durch die Luft. Aber auch dann muss er ja über eine Leitung in meinen Rechner. Er kommt ja nicht von außen einfach in meinen Rechner. Es ist eine schwierige Situation. Dann gab es jetzt vor kurzem ein Urteil des Bundesgerichtshofes, des BGH in Leipzig. Da ging es um die Revision zu einem Urteil von einem Betroffenen, der wegen Drogenhandels zu einer Haftstrafe verurteilt wurde. Wegen illegaler Tätigkeit sollte er 70.000 Euro abführen und er wurde zu 5 Jahren Haft verurteilt und so weiter. So. Und die Anwälte, seine Anwälte, haben vom BGH gesagt, dass die von den französischen Behörden 2020 erlangten Daten nicht als Beweismittel hätten verwendet werden dürfen. Man hat also von den Franzosen Daten bekommen. Die haben, die Franzosen, die Protokolle aus dem verschlüsselten EncroChat-Dienst geknackt. Und haben sie den Deutschen zur Verfügung gestellt, entschlüsselt natürlich, und in Deutschland wurden sie als Beweise verwendet. Und jetzt sagt der BGH, dass es im deutschen Recht keine ausdrückliche Regel hinsichtlich der eingeschränkten Verwertbarkeit von Beweisen gibt, die durch Rechtshilfe anderer Staaten erlangt wurden. Das heißt also, wenn die aus Deutschland erlangt worden wären, sähe es anders aus. Die Verwendung der Chats könnte aber einen Eingriff in das vom Grundgesetz geschützte Fernmeldegeheimnis bedeuten. Deshalb dürfen solche Daten nur zur Überführung besonders schwerer Straftaten verwendet werden, deren Aufklärung schwere Grundrechtseingriffe rechtfertigt. Das sei bei Drogenhandel aber regelmäßig der Fall. Die französischen Behörden waren bei der Ermittlung gegen den organisierten Drogenhandel seit etwa 2017 immer wieder auf Hinweise gestoßen, dass zur Kommunikation ein Chatnetzwerk auf dem ganz speziell konfigurierte und verschlüsselte Mobiltelefon lief, das namens EncroChat benutzt wurde. Und die Ermittler haben also dann entdeckt, dass die Kommunikation über einen Server in einem französischen Rechenzentrum lief. Deswegen haben sie mit Genehmigung eines Gerichts die Daten direkt dort abgegriffen. Und laut dem BGH waren über 66.000 SIM in dem System registriert. Ist also kein kleines Ding. Die ersten Auswertungen der direkt auf dem Server gespeicherten Notizen der Nutzer konnte schon auf illegale Aktivitäten hindeuten. Insbesondere sei es dabei um Drogenhandel in erheblicher Menge, bis zu 60 Kilogramm Kokain, gegangen. Daraufhin hatte ein französisches Gericht gesagt, okay, die über den Server laufende Kommunikation wird mitgeschnitten. Und die französischen Behörden haben dann im April 2020 diese so ermittelten Informationen auch den Behörden anderer Länder mitgeteilt. Das ist üblicherweise so. Nachdem der Betreiber dieses Netzwerks im Juni vergangenen Jahres bemerkt hat, dass das System kompromittiert war, warnte er die Benutzer. Aber die Behörden hatten über 2 Monate direkt alles mitgeschnitten, was über diesen Betreiber gelaufen ist. Ja, damit war klar, man hatte die Sachen und jetzt sagt eben der BGH, das war alles so rechtens. Wenn jemand mit Drogen handelt, dann darf man auch seine Grundrechte einschränken. Und Strafverteidiger und Menschenrechte haben allerdings so ein bisschen Bedenken gegen diese Verwertung von Beweisen, die auf diese Art und Weise gewonnen worden sind. Die französischen Behörden haben aber keine Einzelheiten mitgeteilt, wie sie diesen Datenzugriff durchgeführt haben. Und deswegen konnte jetzt auch hier nicht gesagt werden, okay, das ist irgendwie rechtlich nicht in Ordnung oder sonst was. Die haben gesagt, nee, sagen wir nicht, wir haben jetzt die Daten und die sind authentisch und fertig. Die Kritik von diesen Strafverteidigern, die sagen, dass die Ermittler gegen Menschen- oder europarechtliche Grundwerke verstoßen hätten, kann man so nicht nachvollziehen. Es sei schon bei der Auswertung der Serverdaten klar geworden, dass es sich nicht um eine anlasslose Massenüberwachung einer Vielzahl von Unverdächtiger gehandelt habe. Und deswegen war eben hier die Berufung zu verwerfen. Und der Junge, der muss jetzt gesiebte Luft atmen für die nächsten 5 Jahre. Also Vorsicht auch, wenn man im Ausland verschlüsselte Kanäle benutzt, kann dennoch in Deutschland das als Beweis verwendet werden in bestimmten Fällen, wo schwere Straftaten dahinterstehen. Ich glaube, ich habe schon vor einigen Jahren mal darüber berichtet, dieser Dienst von GMX, dass man Briefe vorab per E-Mail erhalten kann. Der ist jetzt wieder aufgewärmt worden oder sowas. Also, die Deutsche Post erweitert in ihrer Zusammenarbeit zu einer Vorabbenachrichtigung von Briefsendungen die Zusammenarbeit mit GMX. Registrierte Nutzerinnen und Nutzer der Briefankündigung, also man muss sich registrieren lassen, erhalten auf Wunsch vor Zustellung eines Briefes eine Nachricht per E-Mail, die neben dem Foto des Briefumschlages auch ein PDF-formatiertes Dokument mit dem Briefinhalt enthält. Das hat GMX mitgeteilt und Web.de, die gehören ja zusammen. Ja, es ist die Frage, wie passiert denn das eigentlich? Wenn man jetzt denkt, okay, da sitzt einer bei GMX oder Web.de und macht die Briefe auf und scannt die. Nee, so ist es nicht. Also die fotografieren quasi oder scannen nur den Briefumschlag von außen. Das müssen die wissen wegen der Verteilung, wie was wohin kommt und so weiter. Und wenn man an dem Dienst teilnimmt, dann muss der Absender des Briefes, der auch registriert sein muss, diesen Brief nicht nur eintüten und zukleben, sondern er muss auch den Inhalt digital an den Dienstleister weiterleiten, damit der den an den registrierten Benutzer weiterleiten kann. Also keiner liest den Brief erstmal direkt, es wird digital verschlüsselt zum Provider übertragen, von da aus kommt es dann zu mir und dann kann ich das auseinanderklamüsern und bekomme dann 1, 2, 3 Tage später dann den Papierbrief. Das ist die Frage, was für Nutzen das denn nun hat, weil ich einen Brief dann eben einen Tag früher lesen kann oder? Naja, also man sagt, dieser Dienst für digitale Kopie ist so eine Geschichte. Wenn ich die Tante Anna bin, die von ihrer Enkelin einen Brief bekommt, da ist es wahrscheinlich wenig sinnvoll, den digital vorher einmal zur Verfügung zu stellen und dann vorher zuzustellen. Aber es gibt ja auch viele andere Sachen, wo im Geschäftsleben solche Briefe ausgetauscht werden. Und da muss man dann schon sagen, wenn dieser Brief jetzt tatsächlich zu einer Firma geht, diese Firma bekommt den digital, kann ihn auch digital weiterverarbeiten, könnte ja eine Rechnung sein, Bestellung, Bestellbestätigung, Auftrag oder sonst was, dann kann das hier schon eine deutliche Vereinfachung mit sich bringen, weil man muss sie dann nicht mehr, wie das heute oft üblich ist, die Tüte aufmachen, den Brief rauszusseln, den auf den Scanner legen, scannen und dann irgendwo noch einheften oder sonst was. Also das macht schon Sinn. Aber viele Firmen gehen ja auch mittlerweile dazu über, dass sie gar kein Papier mehr verschicken, sondern das sofort und direkt per E-Mail machen. Sollte natürlich dann verschlüsselt passieren und so. Das wäre dann hier über diesen Umweg auch möglich. So ganz nachvollziehen kann ich noch nicht, warum hier einer dazwischen sitzen muss. Wenn ich jemandem eine Rechnung schicke, dann kann ich die eben per E-Mail direkt zuschicken. Die kann ich auch verschlüsseln und die kann der auch entschlüsseln. Das wissen wir ja alles seit Jahren, macht nur keiner. Und warum jetzt hier ein Dienstleister dazwischen sitzt und was das für einen Sinn macht, außer Geld zu verdienen, das verstehe ich nicht. Nächstes Thema, es geht mal wieder um Autos. Der Trend geht ja in Richtung Elektrifizierung. Das ist ganz klar und da gibt's auch keinen Weg mehr zurück. So, und jetzt hat das DLR ein IUV vorgestellt. Jetzt wollen Sie wissen, was das ist? Na gut, ich verrate es mal. Ein Interurban Vehicle, also ein Modell für ein Fahrzeug entwickelt, welches als Antrieb oder als Speicher eine Brennstoffzelle benutzt. Jetzt werden Sie sagen, gut, das ist ja ein Wasserstoff. Ja, ist es. Aber aus dem Wasserstoff wird ja erstmal wieder Strom gemacht. Strom ins Auto rein und Wasser aus dem Auspuff. Ist es ein Auspuff, wenn nur Wasser rauskommt? Weiß ich nicht. Zum Abschluss raus. Und das soll eine Reichweite bis zu 1000 Kilometer haben. Mit diesem Testfahrzeug will das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt die Mobilitätswende auch im Langstreckenbereich vorantreiben. Also es handelt sich um ein Konzept im Rahmen des Projekts Next Generation Car, NGC, für emissionsfreie Fahrzeuge. Emissionsfreie Fahrzeuge heißt in dem Fall, man verlagert die Emission vom Fahrzeug auf die Produktion des Mittels Wasserstoff. Da treten ja auch Emissionen auf. Zumindest für den Strom, den man dafür braucht, muss man wahrscheinlich Kohle oder Gas oder Öl verbrennen. Wenn man nicht alles aus umweltfreundlichen, also Windkrafträder oder Solarzellen macht, dann muss man den aber wieder speichern, dann muss man wieder Akkus haben und dann muss man, insgesamt ist das natürlich eine schöne Sache, wenn ich mit einem E-Auto dann ich selbst emissionsfrei durch die Gegend brezeln kann und eine Reichweite bis zu 1000 Kilometer möglich habe. Man will also damit die Reichweite der bisherigen Elektroautos deutlich erhöhen. Das Fahrzeug, was sie entwickelt haben, ist 5 Meter lang, 2 Meter breit und für 5 Personen gedacht. Es soll autonome Fahrfunktionen haben, die quasi die nicht mehr selbst fahren müssen, aber selbst noch die Verantwortung tragen müssen und so weiter. Interessant ist, dass dieses Fahrzeug ohne Passagiere mit dem Energiespeicher, also mit dem Vorrat an Wasserstoff und der Brennstoffzelle, etwa 1600 Kilogramm wiegt. Also deutlich weniger als die meisten heutigen Elektroautos. So, und es ist so produziert, aufgebaut, dass beim Unfall eben nichts passieren kann, dass die Sachen im Unterboden sind und so weiter. Das ganze Projekt, man könnte ja mal im Internet danach suchen beim DLR, da haben die auch Bilder drin. Ist eine schöne, wirklich interessante Sache. Die Rohkarosserie, also nur das Fahrzeug, ohne diesen Elektrokram, der dazu ist, wiegt übrigens nur 250 Kilogramm. So, und die Brennstoffzelle selbst soll eine Leistung von 45 Kilowatt haben. Und ein Tank, der ist natürlich mit Wasserstoff betankt, mit 700 Bar. Hat aber auch eine Kapazität von 48 Kilowattstunden, denn man muss ja auch, bevor man die Brennstoffzelle startet, schon Strom haben. Und die Elektromotoren haben eine Gesamtleistung von 136 Kilowatt. Ja, ist die Frage, muss das sein? Naja, vielleicht bei 1,6 Tonnen. Das Fahrzeug soll bis 180 Kilometer pro Stunde schnell sein können. Und der Tankvorgang, also den Wasserstofftank wieder aufzutanken, der soll nur wenige Minuten dauern, ungefähr so lange wie normal Benzin tanken. Die Batterie kann separat geladen werden während der Fahrt. Wenn die Brennstoffzelle läuft, wird sie davon natürlich geladen. Die befindet sich im vorderen Teil und im Heck ist der Tank, der Wasserstofftank. wie ich schon sagte, im Unterboden verbaut. Der Wasserstofftank fasst 7,5 Kilogramm Wasserstoff. Es ist also ein relativ kleiner Tank. Nur durch den hohen Druck erreicht man eben diese Riesenmenge an Energie, die man da vorhalten kann. Die Leichtbaukonstruktion besteht in der Hauptsache aus Aluminium-Sandwich-Materialien, so dass man also beim Crash eine sehr, sehr hohe Sicherheit hat, genauso wie auch eine hohe Steifigkeit und so weiter. Viele dieser Strukturen werden übrigens in additiver Fertigung hergestellt. Also im Prinzip kann man sagen, per 3D-Druck. Nicht der, den ich zu Hause habe, sondern ist schon ein bisschen anderer. Und die werden dann Schicht für Schicht aufgebaut, so dass man also ganz flexibel Bauteile ändern, anpassen, verbessern, verschlanken oder was auch immer machen kann. Ein Umdenken hat ja schon längst eingesetzt und solche Forschungsarbeiten sind natürlich Voraussetzung dafür, dass diese Ideen, wenn sie sich dann bewähren, auch in die Serie übernommen werden können. So, und autonom fahren, also das Fahrzeug soll SAE Level 4 haben können, also dauerhaft selbst fahren können. Und nur wenn das Auto meint, ich kann das nicht mehr, bin ich zu dumm dafür, dann wird der Fahrer aufgefordert, jetzt machst du weiter. Alles Standard, also so wie es schon bei 1000 anderen Fahrzeugen der Fall ist. Es gibt auch andere Sachen, andere Überlegungen. Und zwar ohne Brennstoffzelle, nur mit Batterie. Da kommen ja sehr, sehr viele Sachen aus China. Und jetzt hat NIO, ein großer chinesischer E-Auto-Hersteller, die haben in China schon 7,6 Millionen Batteriewechsel absolviert. Und das ist auch der Punkt dabei. Die sagen, nicht aufladen, sondern fährst du an Ladestationen, haben wir vor Jahren auch schon berichtet, es gab schon mehrere Versuche, die alle gescheitert sind. Und dann wird das Auto auf eine Bühne gefahren, automatisch fährt es da drauf, angehoben, unten Schrauben gelöst, der alte Akku raus, der neue Akku rein, festgeschraubt und fertig. So, das soll also innerhalb von 5 Minuten passieren. Und es gibt wohl eine solche Batteriewechselstation schon seit Januar 2022. In Norwegen, wer in Norwegen ist, wir haben ja Zuhörer in Norwegen, ich grüße mal alle, bei Lier an der E18, da kann man sich das Ding ansehen, da ist diese erste Tauschstation in Europa. So, und man will also diese sogenannten Swap Stations auch in Deutschland jetzt installieren und auch sehen, wie man da vorankommt. Es ist natürlich alles mühsam, wenn man sagt, hier, wir haben ein Auto und wir haben in Deutschland 3 Wechselstationen und wenn du in München wohnst und brauchst einen neuen Akku, weil der leer ist und musst nach Frankfurt fahren, ist doof. Also da wird eine Zeit vergehen, bevor die Infrastruktur steht und bevor dann auch die Fahrzeuge Akzeptanz finden. Das Wechseln selbst, ich habe da einen Erfahrungsbericht gelesen, man fährt also quer einfach vor die Ladestation, ist so groß wie eine Doppelgarage, dann wird das Auto übernommen von der Elektronik, wird automatisch eingeparkt und der Wechsel erfolgt automatisch. Es wird aus einem Vorratslager ein Akku ausgesucht, der mindestens 80% Ladung hat. Und so eine Wechselstation soll also etwa 300 Akkus pro Tag automatisch wechseln können. So, und der ausgebaute Akku, der wird dann gleich automatisch angeschlossen, aufgeladen. Es kann natürlich sein, zu Stoß zeigen, dass man eben einen Akku bekommt, der nicht vollgeladen ist, sondern der nur halb geladen oder ein Viertel geladen ist. Aber wenn man weiterfahren kann zur nächsten Station, geht es ja. Es sind in Norwegen wohl im Moment für das erste Halbjahr weitere 19 Stationen geplant. Und das Fahrzeug nennt sich übrigens ES, Emil Siegfried 8, welches dort betreut, bedient und den Akku getauscht bekommt. Also die Wechselstation könnte ein Modell sein, wenn es gelingt, die Kosten aufzubringen, die Infrastruktur dafür europaweit aufzubauen, dass man dann einfach irgendwo hinfährt und in der Geschwindigkeit, mit der man normalerweise getankt wird, anschließend weiterfahren kann mit einem Tauschakku, der nicht zum Fahrzeug gehört und demzufolge die Kosten für das Fahrzeug auch nicht in die Höhe treibt. Aber die sagen noch nicht genau, was die Dinge kosten sollen. Und das ist eine andere Idee und hört sich gut und flexibel an. Tja, Elektroautos werden wahrscheinlich vom Thema her immer wichtiger werden in den nächsten Jahren. Der ADAC, man sagt ja ADAC, wir sagen zwar TÜV und UFO und ähnliche Sachen, aber wir sagen nicht ADAC. Naja, warum auch immer. Der ADAC, der hat jetzt mal so ein bisschen vor sich hingerechnet, einen Kostenvergleich gemacht und ist der Meinung, dass sich mittlerweile Elektrofahrzeuge auch durch diese erhöhte bis zu 9.000 Euro hohe Prämie auf den Kauf eines Elektroautos, dass sie sich jetzt so langsam anfangen, vielleicht zu lohnen. Es kommt natürlich ein bisschen auf die Fahrleistung an, auf das Modell, auf den Einkaufspreis und so weiter. Aber man kann jetzt schon mal anfangen, darüber nachzudenken. So gebraucht ist immer noch so ein bisschen schwierig. Also wenn man viel fährt, aber nicht jeden Tag große Strecken fährt, so dass man mit der Reichweite der Autos hinkommt, macht es sich in einigen Fällen tatsächlich bezahlt, die Prämie in Anspruch zu nehmen und natürlich auch die viel geringeren Wartungskosten. Man muss kein Motoröl wechseln, man muss keine Inspektion in dem Sinne machen wie beim anderen Auto, man muss kein Getriebeöl wechseln und so weiter. Es ist ein Rechenprozess, aber wir sind wahrscheinlich gerade im Moment so an der Grenze, wo es in dem einen oder anderen Fall anfängt, sich zu lohnen. Man muss natürlich immer noch mit der geringeren Reichweite zurechtkommen und wenn wir noch nicht standardmäßig eine 1000 Kilometer Reichweite im Elektroauto haben, wird es schwierig werden. Also hier könnte vielleicht das vorherige Thema schon eine Lösung bringen, indem man so eine automatische Wechselstation hat, benutzt und dann genauso flexibel ist, als würde man an eine Tankstelle fahren zum Tanken. Nachhaltigkeit ist ja so ein Begriff, der halt nach, ja. Keiner weiß so genau, was das eigentlich beinhaltet, wo die Grenzen sind und wieder was, aber jeder schreibt sich das auf seine Fahne. So auch Samsung. Samsung hat gesagt, ab dem Sommer 2022 wird ein Selbstreparaturprogramm gestartet. Also das, was Apple schon gemacht hat, wo die schon dabei sind. Und zwar sollen die Besitzer von Galaxy S20, S21 und des Tab S7 bei ihren Geräten selbstständig den Ladeanschluss und die Rückseite, das Rückteil und das Display austauschen können. Ja, Rückseite ist besonders interessant. Also diese Ankündigung, die gilt also zunächst mal nur für diese drei Geräte. Es soll später mehr werden. Und es soll auch die Selbstreparaturmöglichkeit erweitert werden um weitere Bauteile, also nicht nur um weitere Telefone. Erstmal wird das nur in den USA eingeführt. Und hier in Deutschland ist das noch nicht verfügbar, soll aber auch im zweiten Halbjahr kommen. Und das Selbstreparaturprogramm, ja, das soll die Nachhaltigkeit erhöhen. Man kann also dann als Privatanwender Originalersatzteile und eine Schritt-für-Schritt-Anleitung mit dem passenden Werkzeug bei Samsung bestellen. Die Teile, die man ausgetauscht hat, die Defekten, kann man an Samsung zurückschicken, ob das nachhaltig ist, die zurückzuschicken. Und dort sollen sie dann, wie Samsung sagt, verantwortungsvoll recycelt werden. Gut. Also genaue Details oder sowas kommt erst dann, wenn das Programm gestartet ist. In Deutschland wird es wahrscheinlich erst im Herbst sein, irgendwann im zweiten Halbjahr. Apple hat das ja ebenso gemacht. Die haben ja ihr Austausch-Reparaturprogramm auch erst nur für eine begrenzte Anzahl an Geräten gestartet. Nachhaltig, das schreibt man sich also auf die Fahnen. Und der Update-Zeitraum bei Samsung für die Galaxy S22-Modelle wurde im gleichen Zeitraum auch auf 5 Jahre verlängert. Das heißt also, wir müssen sie erst nach 5 Jahren wegwerfen. Warum überhaupt? Aber ist ja auch egal. Eine sicherlich ein Weg, der in die Zukunft weist und sinnvoll ist, wenn man das in größerem Umfang macht und wenn die Reparaturen dann wirklich so einfach sind, dass man auch zu Hause als unbedarfter Benutzer sowas einfach machen kann. Wir müssen es abwarten. kommen wir mal zu dem letzten Thema für heute. Und zwar, das war 2017. Da wurde Ende März insgesamt fast 330 Sender ab- oder umgeschaltet. Das sind, ich glaube, 70 Sendestandorte in Deutschland gewesen. Und er wurde von DVB-T auf den neuen Standard DVB-T2 umgeschaltet. Und naja, damals wurde das verkauft als Sensation, als Revolution, als was weiß ich, was super und sonst was. Aber ist ja klar, jeder lobt erstmal seinen eigenen Kram. Seitdem gibt es also neben diesen rund 20 öffentlich-rechtlichen Programme auch eben so private TV-Sender, auch knapp 20 oder sowas. Am Anfang wurde das als Testbetrieb gemacht, das war in Berlin und im Köln-Bonner Raum so. Und 2016 konnte man da schon mal so gucken, wie das so ist und wie das so aussieht. Und dann kamen im zweiten Quartal 2016 einzelne DVB-T-Sender mit größerer Reichweite, wegen der Fußball-EM ins Spiel. Ja, auch ins Fußballspiel und wegen der Olympischen Spiele. In weiteren Ballungsgebieten in Deutschland hat man das dann diesen Test dann erweitert. Jetzt haben wir 5 Jahre später und was ist daraus geworden? Also diese großartige Ankündigung und dieser Hype, den man dann versucht hat zu verbreiten, das ist es ja nicht geworden. Denn die Menschen, die Fernsehen über eine Dachantenne oder vielleicht auch überhaupt über Antenne Indoor noch ganz viel weniger schauen. Da hatten wir einen Marktanteil von 10% vor 5 Jahren. Mittlerweile haben wir nur noch 7%. Das Problem, was man hier sieht, dieser Zuschauerrückgang bei den öffentlich-rechtlichen Sendern, der ist ja eher im ländlichen Raum zu sehen gewesen. Und es geht auch noch weiter zurück. Es wird mittlerweile auch schon kolportiert, dass die ARD in einigen Bundesländern künftig die Antennenaussendung auf bestimmte Regionen beschränken will. Also nicht mehr flächendeckend. Wie das eigentlich gehen soll, wie die sich das denken, erst die Gebühren erhöhen und dann sagen, jetzt kriegt nicht mehr alle was. Die müssen ja eigentlich, sind sie doch verpflichtet dazu, jedem das Ding da aufs Haus zu brezeln. Aber ist ja egal. In den Ballungsräumen war DVB-T vorher beliebt. Auch jetzt ist es weniger interessant. Und die kostenpflichtigen Plattformen, die sind ja eigentlich so, na, ich sag mal, der Todesstoß, dass die Freien, also diese Werbesender da, dass die dann Geld haben wollten, wenn man diesen Werbemüll in hochauflösender Version ansehen wollte. Das haben die Leute nicht so akzeptiert. Das ist also drastisch zurückgegangen. In den ersten 3 Quartalen 2021 reduzierte sich die Kundenzahl von 942.000 vom Vorjahr auf 813.000. Schon im Jahr davor, also 2020, hatte man einen Rückgang von knapp 8%. Also die Leute wollen nicht dafür bezahlen, dass sie den Werbemüll in hochauflösender Qualität sehen können. So, und dann kommen dazu diese ganzen anderen Geschichten, der Waipu-TV, Zazu-TV und so weiter. Man muss sehen, wie es weitergeht. DVB-T2 aus heutiger Sicht könnte im Jahr 2030 zu Ende sein. Dann wird man das wohl nicht mehr auf diese Art und Weise verbreiten. Wie es weitergeht, wie dann der öffentlich-rechtliche Auftrag erfüllt werden kann, das hat mir noch keiner erklären können. Aber man wird die Frequenzen wieder verkaufen, verstärken. Vielleicht wird es dann über das Telefonnetz gemacht oder wie auch immer. Man kann nicht sagen, was sich die Entscheidenden denken. Wahrscheinlich wissen sie es selbst noch nicht, wie es weitergehen soll. Sie haben sich da irgendwo ein bisschen verrannt, Technik und Digitalisierung und was weiß ich was. Und was ist? Die Leute wollen das nicht. So, am Schluss die Fragen, die mir immer wieder gestellt werden, wie man denn den Menschen in der Ukraine helfen kann, die kann ich natürlich so auch nicht beantworten. Ich kann nur allgemein sagen, also dieser Bestie aus dem Kreml, der Kinder, Frauen, Männer und Alte einfach ermorden lässt, bestialisch ermorden lässt, für den müsste man eine ganz besondere Todesstrafe erfinden, damit man den über Jahre so viel Tote sterben lassen könnte, mit all den Schmerzen, die der anderen zugefügt hat. Ich weiß, das ist nicht korrekt und ich weiß auch nicht, ob ich dazu in der Lage wäre, sowas selbst zu machen. Aber der erste Impuls ist mal da. Solche Bestien gehören nicht auf diese Welt. So, aber das hilft jetzt noch keinen. Wie kann man denn helfen? Also natürlich kann man spenden, natürlich muss man der Ukraine auch Waffen liefern zur Selbstverteidigung, natürlich muss das alles in Maßen passieren, natürlich darf man nicht so flegelhaften Diplomaten wie diesem, Andrei Melnik auf den Leim gehen, der ja unverschämt und was weiß ich was ist, aber in der Situation vielleicht, man weiß nicht, sie ist vielleicht zu entschuldigen, aber nach dem Krieg sollte man ihn dann schnell in der Versenkung verschwinden lassen. Solche Pflege brauchen wir in der Politik nicht. Was können wir denn tun? Diese Hilflosigkeit sorgt bei einigen dafür, zu sagen, ich kann nichts tun, also tue ich nichts. Nee, ist falsch. Wenn wir Wahlen haben, wird ja auch gesagt, wir müssen zur Wahl gehen. Der Einzelne sagt dann, naja, auf meine Stimme kommt es nicht an. Aber eben, wenn die das so denken würde. Pass mal auf, ein ganz, ganz einfaches Beispiel. Wenn wir die Ukraine unterstützen wollen, dann müssen wir mit kleinen Dingen anfangen. Unseren persönlichen Verbrauch zum Beispiel einschränken. Alles, was Luxus ist, vielleicht hinten anstellen und sagen, das können wir in 5 Jahren wieder machen. Aber im Moment nicht. Warum? Ich will mal das Beispiel mit der Eistüte bringen. Erfinde ich jetzt im Moment mal. Ich denke, vielleicht passt das. Wenn ich im Sommer im Baggersee sitze und da kommt ein Eiswagen vorbei und ich überlege mir, was nehme ich denn jetzt für ein Eis? An 3 Kugler oder lieber an 2 Kugler? Nicht, weil die 2 Kugeln billiger sind, okay, sondern wenn ich nur 2 Kugeln nehme, muss der Eismann, wenn das jeder machen würde, wie bei der Wahl, muss der Eismann weniger Eis herstellen. Er braucht weniger Rohmaterial. Es muss weniger transportiert werden mit LKW oder Bahn oder was auch immer. Er braucht weniger Kühlung und so weiter. Und all das ist ja Energie. Denn das Herstellen, das Transportieren und so weiter. Und Energie unterm Strich ist ja egal, ob es Strom ist, der fällt ja nicht vom Himmel. Ob es Gas ist, ob es Kohle ist, ob es Öl ist. All das, was wir nicht verbrauchen an Energie, macht uns unabhängiger und freier. Und wir können dann sagen, gut, wir brauchen das scheiß russische Gas nicht mehr. Umso eher sind wir da. Also wenn wir alle komplett auf Eis verzichten würden, würde das sicherlich eine Auswirkung haben. Damit könnte die BASF wahrscheinlich noch nicht genügend Gas bekommen. Aber es ist ja nur bei einer Kugel, bei einem Eis. Wir können natürlich auch sagen, ich trage meine Schuhe eben ein paar Monate länger. Gut, wenn die nicht mehr den neuesten Schick haben. Oder meine Hosen ein bisschen länger. Oder meine Hemden ein bisschen länger. Oder egal was. Oder ich fahre mein Auto 1 oder 2 Jahre länger. Ich suche mir eine billige Werkstatt. Es muss ja nicht eine sein, die mich abzockt, sondern es gibt ja auch ehrliche kleine Händler, die ordentliche, gute Arbeit machen. Viel mehr als große, habe ich die Erfahrung gemacht. Wenn wir das machen, wenn wir unseren Verbrauch einschränken, wenn wir unsere Energie einschränken, wenn wir unabhängiger werden von russischem Gas und Kohle und Rohmaterialien, dann helfen wir auch der Ukraine. Nicht direkt, aber auch. Wir sollten umdenken. Wir sollten für uns selbst verantwortlicher sein und sagen, brauche ich das? Wenn nein, verzichte ich drauf. Es ist ja dann auch billiger für uns, unterm Strich. Aber das war ja nicht der Ursprung der Gedanke. Sondern weniger Konsum heißt mehr Druck auf die russische Bestie möglich machen. So, also das soll es dann auch für heute gewesen sein. Ich bedanke mich bei all denen, die jetzt im letzten Monat geholfen haben mit Spenden, dass wir weitermachen können. Es waren 2 dabei, da habe ich mich wirklich sehr gewundert. Ganz herzlichen Dank. Und bitte einfach nochmal in den Shop hineinzuschauen. Da sind noch einige Sachen, die warten darauf, dass sie Ostern verschenkt werden, denke ich mal. Und ich bitte und wünsche alle, seid verantwortlich im Umgang mit der Pandemie. Sie ist nicht zu Ende. Corona geht nicht weg und umso verantwortlicher wir selbst sind, umso besser kommen wir durch den Herbst und durch den Winter. Aber seid sicher, die nächste Virusvariante kommt und die kann viel schlimmer, viel aggressiver, viel tödlicher sein. Also übt euch jetzt schon mal in Verantwortung. Das war's. Ich wünsche allen an diesem beschissenen Tag heute mit dem Wetter für die nächsten Zeit, für den nächsten Monat schönes Wetter, ein schönes Osterfest, ein paar geruhsame Tage und denkt dran, esst eine Kugel Eis weniger. Bis dann, ich tue den Daumen nach oben und sage Tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.